dass nach der Krise im Ahrtal, nach den Überflutungen, das BIP gestiegen ist. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass das eigentlich nicht sein kann. Das hat sehr, sehr viel Leid für sehr viele Menschen gebracht. Ja, und da stellt sich die Frage, ob die Tage des BIPs als wichtigstem Indikator nicht eigentlich gezählt sind.
Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten.
Kling, Kasse, klingelingeling, kling, Kasse, kling. Kauft viel ein, ihr Leute, macht heut fette Beute. Eure Einkaufstaschen sollen fast schon krachen.
Deutschland steckt in der Krise, doch plötzlich pumpt die Konjunktur. Advent ist angebrochen und plötzlich kaufen alle ein. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist, schön, dass wir hier zusammen sind.
Hallo Chris.
Weihnachten steht vor der Tür. Ich muss tatsächlich gleich nochmal los in die Stadt, ein paar Kleinigkeiten besorgen. Wie sieht's bei dir aus? Bist du auch anfällig für Panikkäufe und hast du schon alle Geschenke im Sack?
Ich habe tatsächlich schon fast alle Geschenke im Sack, aber das ist bei mir auch immer relativ einfach, weil wir nämlich wichteln in der Familie. Und das heißt, so 4 bis 6 Wochen vor Weihnachten habe ich dann 2 Zettel, auf denen draufsteht, was ich die Person wünscht, die ich beschenken darf. Und dann kann ich auch genau und zielgerichtet und rechtzeitig einkaufen, sodass ich in diese Falle der Panikkäufe gar nicht erst reingelange. Aber ich bin auch Patentante und das ist dann immer so ein bisschen schwieriger oder da ist man da manchmal doch ein bisschen mehr verlockt, weil dann sieht, also mir fällt es immer relativ schwer, weil dann sieht man doch irgendwie ein paar schöne Sachen, wo man denkt, ach, eigentlich brauche ich sie nicht, aber ist doch auch irgendwie nett und ja, schenken macht ja auch irgendwie Spaß, ist ja auch irgendwie schön und
Ja, voll.
das finde ich immer dann ganz schön schwer, ein Maß zu finden sozusagen, insbesondere wenn man Patentante ist. Aber man lernt ja auch nie aus und es gibt ja auch Dinge, die man schenken kann, die jetzt nicht unbedingt materiell sind. Aber ja, schenken macht Spaß, schenken macht auch irgendwie glücklich, beschenkt werden macht auch glücklich, aber irgendwann ist halt auch genug und irgendwann ist auch zu viel und irgendwann ist es dann auch nicht mehr, wird das Glück dann auch nicht mehr sozusagen, könnte man sagen, oder? Also kann Schenken uns zum guten Leben führen, Chris? Was sagst du?
Schwierige Frage. Ein Ansatz von mir ist tatsächlich auch nicht unbedingt materielle Sachen zu schenken, sondern vielleicht eher Zeit, mal ein Essen oder so und den Konsum etwas runterzufahren und zu reduzieren. Und genau zu diesem Thema und zu vielen anderen Themen, das Thema ist sehr interdisziplinär, haben wir uns Lea eingeladen. Lea arbeitet für die Professur für nachhaltige Entwicklung an der Uni Münster und sie gibt ein studentisches Seminar mit dem Titel Das gute Leben für alle von Notwendigkeiten, Utopien und Chancen. Hallo Lea, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, freut uns total, dass das geklappt hat. Lea, wie kam es denn dazu, dass du ja dich auf oder auf das Thema gekommen bist und wie kam es dazu, dass du das Seminar anbietest?
Angefangen hat das, als ich im 4. Semester über ein Konzept gestolpert bin, das sich Konsumkorridore nennt. Also das ist von Doris Fuchs vor allen Dingen und von noch anderen Autoren ins Leben gerufen worden. Und in diesem Konzept geht es quasi darum, das gute Leben für alle zu ermöglichen. Wie müssen wir das denken? Was braucht es dafür? Und so bin ich das erste Mal an das Thema herangekommen. Und dann war dieses Konzept auch der Rahmen für meine Bachelorarbeit, wo ich so einen kleinen empirischen Versuch gemacht habe und so eine kleine Diskussion angeleitet habe über verschiedene Vorstellungen des guten Lebens, also ein bisschen Input gegeben habe, geschaut habe, wie sich dieser Deliberationsprozess, die Diskussion auf die Vorstellung des guten Lebens dann ausgewirkt haben. Ja, und daraus ist dann die Idee erwachsen, das vielleicht ein bisschen größer zu machen und ein bisschen weiterzuführen. Und das mache ich jetzt, indem ich das in einem studentischen Seminar verarbeite.
Cool, super spannend.
Auf jeden Fall.
Auf das Thema Konsumkorridore werden wir bestimmt später nochmal zu sprechen kommen. Aber zum Hintergrund deines Seminars, was ist denn der Grund oder was hat dich dazu bewegt, dich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen? Genau, vielleicht kannst du das einmal kurz skizzieren.
Drauf gekommen bin ich vor dem Hintergrund, dass wir momentan ja nicht wirklich über das gute Leben für alle gesellschaftlich nachdenken, obwohl man doch eigentlich meinen sollte, dass Lebensformen genau darauf ausgerichtet sind. Aber vor dem Hintergrund von der Überschreitung planetarer Grenzen heißt Biodiversitätsverlust, heißt zunehmender Klimakrise, heißt Ozeanversauerung und viele weitere. Genauso wie sich ausweitende sozioökonomische Ungleichheiten, immer weiter getriebener Wachstum mit allen Konsequenzen, die das hat. Ja, das alles führt letztlich zu der Annahme, dass wir nicht so wirklich auf das gute Leben für alle hinarbeiten, sondern ganz im Gegenteil, dass wir unsere ökologischen Grundlagen immer weiter selbst zerstören und unsere sozialen Bedürfnisse so an die Ressourcennutzung binden, dass quasi die Erfüllung aller sozialen Bedürfnisse, so wie wir sie jetzt gerade erfüllen, logisch dazu führen würde, dass wir jegliche ökologischen Grenzen sprengen würden. Und ja, für mich führt das zu der Einsicht, dass wir sagen, wir müssen uns mal damit beschäftigen, was bedeutet denn das eigentlich, das gute Leben für alle? Und ist das nicht eigentlich auch im Rahmen planetarer Grenzen möglich?
Du hast jetzt das Konzept der planetaren Grenzen erwähnt. Vielleicht einmal kurz für unsere Zuhörenden. Wie würdest du sagen, reagiert das Konzept der Konsumkorridore auf die planetaren Grenzen, auf dieses Konzept?
Ich würde sagen, dass die Konsumkorridore sich innerhalb der planetaren Grenzen grundsätzlich abspielen wollen. Also vielleicht das einmal nebenbei erstmal. Die Konsumkorridore gehen davon aus, dass um ein gutes Leben zu führen, die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen erstmal gedeckt werden müssen. Und das sind quasi dann in unterschiedlichen Konsumfeldern die Minima, also quasi der Boden von dem Korridor. Und dann hat man zwischen dem Boden und der Decke quasi einen Freiraum, in dem man sich selbst ausgestalten kann, so wie man das möchte. Und dann kommt aber irgendwann die Decke und das ist quasi das Maximum, wo wir nicht weiter konsumieren können in einem bestimmten Konsumfeld, so zum Beispiel Mobilität oder Wohnen. Und der Grund dafür, dass wir da nicht mehr weiter konsumieren sollten, ist, dass entweder planetare Grenzen dadurch gefährdet würden oder die Befriedigung der Grundbedürfnisse von anderen Menschen, von anderen Generationen. Man kann auch über Tiere nachdenken in dem Kontext, von sozialen Klassen, die vielleicht generell benachteiligt sind und für die die Erfüllung von Bedürfnissen nicht so accessible ist wie für uns. Ja, das ist der Gedanke von Konsumkorridoren und wie sie mit planetaren Grenzen zusammenhängen.
Beim Lesen deines Seminarplans bin ich vor allen Dingen auch auf den Begriff Freiheit gestoßen, der vielleicht so ein bisschen mehr die philosophische Ebene der Thematik betrifft. Ja, und damit auch verbunden die Frage, Freiheit für wen und ist es wirklich Freiheit, das zu tun, was ich möchte? Vielleicht kannst du da noch mal mehr drauf eingehen, welche Rolle der Begriff oder das Konzept von Freiheit bei euch spielt und wie du das reflektierst.
Ja, gerne. Also der Begriff Freiheit ist in meinen Augen einer derjenigen, die am meisten in den Köpfen angegangen werden müssen und sich am meisten ändern muss. Also es gibt so eine Gruppe, die finde ich da sehr anekdotisch, die nennt sich Fridays for Hubraum, die ich glaube, ich hatte damals gelesen, im motorisierten Individualverkehr die Erfüllung ihrer Freiheit sehen. Und worauf das aus ist, so ganz exemplarisch, ist grenzenlose Freiheit. Es geht aber nicht darum, was bringt mir wie viel Freude, was bringt mir wie viel Mehrwert, sondern es geht einfach nur um die Zahl der Optionen und diese Möglichkeit der Grenzenlosigkeit. Was sich darin spiegelt, ist die Idee von Non-Interference, also nicht in meine Privatsphäre eingreifen. Komm mir nicht zu nahe, greif mir nicht in meine Freiheiten, in meine Optionen, in meine Zahl an Möglichkeiten ein. Und ich glaube, wie man Freiheit anders denken müsste, ist erstmal zu sagen, Grenzen setzen nicht unbedingt Freiheit außer Kraft. Freiheit lebt ja auch von Grenzen. Also es ist ein symbiotisches Verhältnis, gerade wenn wir uns in Gemeinschaften befinden, die ja von Anbeginn sich Regeln gegeben haben und nur funktionieren, weil wir Grenzen haben. Ich meine, so zum Beispiel die Grenze, dass wir an einem Zebrastreifen anhalten, wenn da gerade ein Kind rübergeht, das wird, glaube ich, schon, glaube ich, sehr, sehr wenige Menschen in Frage stellen. Und ich glaube, da würde auch niemand sagen, das beschränkt an dieser Stelle unsere Freiheit. Und was man dann stattdessen, statt so Non-Interference betonen könnte, wären Aspekte wie Agency, wie Würde, Rationalität, Universalität, aber auch das Verständnis von Verzicht als bewusster, freiwilliger Selbstbegrenzung. Und das sind alles qualitative Aspekte, die dadurch hervorgehoben werden. Und die dann auch fragen, wie bedeutungsvoll ist eine Freiheit tatsächlich? Also so zum Beispiel, ist die Freiheit 180 auf Autobahnen zu fahren, genauso bedeutungsvoll wie das Recht, meine Meinung frei zu äußern. Also, wenn man aus einer qualitativen Sichtweise darauf schaut, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass Zweiteres eigentlich deutlich bedeutsamer für jedes Individuum ist, um sich in der Gemeinschaft ausleben zu können. Also es führt mehr zu einer holistischen Lesart von Freiheit. Statt die Frage zu stellen, wie viel Freiheit es gibt, gilt es also zu überlegen, welche Freiheit gesellschaftlich gewollt und gebraucht ist, also welche Freiheit auch für das gute Leben entscheidend ist. Und wenn man das macht, dann eröffnet das wiederum den Raum für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung auf der Basis eines Freiheitsverständnisses, das eben das Wohlbefinden von Individuen in einer interdependenten, reziproken Gemeinschaft in den Vordergrund stellt und nicht eines einzelnen Individuums.
Das finde ich einen total wichtigen Punkt, auch weil quasi die komplett ausgelebte Freiheit von einer gewissen Bevölkerungsgruppe ja auch wiederum Grenzen, die Grenzen bei anderen Bevölkerungsgruppen verschieben oder enger machen kann, sozusagen. Ich glaube, da in die Richtung zu gehen, was so die Frage nach Freiheit und wie schränkt meine Freiheit vielleicht auch die Freiheit anderer ein? Und inwieweit muss es da eigentlich, so wie du ja auch sagst, eigentlich eine Interdependenz geben, die, oder ein Aushandlungsprozess auch, einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, den wir ja in anderen Bereichen, wenn es jetzt nicht gerade um nachhaltige Entwicklung geht, ja auch schon irgendwie da haben. Also es gibt bestimmte Regeln, an die wir uns halten. Du hast den Zebrastreifen genannt. Man kann auch überlegen, es gibt gewisse Strafen auch, wenn man sich an gewisse Regeln nicht hält. Also wir haben ja auch unsere Freiheit bewusst zum Schutze aller an einigen Stellen, zum Beispiel im Straßenverkehr, auch eingeschränkt und verstehen das aber auch nicht als großen Verlust und Lebensqualität zum Beispiel. Eher noch mehr als Gewinn, könnte man sagen. Und wenn ich jetzt das übertrage, dieses Verständnis auf Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung, dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Aushandlungsprozess, der zu diesen Regeln kommt, also wie viel ist denn genug? Was ist denn der Boden des Konsumkorridors, den wir als Gesellschaft finden müssen? Wie finden wir zu diesen, also wie findet dieser Aushandlungsprozess statt?
Ja, also ich glaube, das hängt sehr, wie man darauf antwortet, hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie man sich Demokratie vorstellt. Ich schließe mich da den liberativen Verständnissen sehr an. Also ich glaube, dass es also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Aushandlungsprozesse als Dialoge braucht, die inklusiv sind. Das heißt, es werden nicht nur die Stimmen, die mächtigen Stimmen wahrgenommen, sondern die Stimmen von allen, gerade auch die Stimmen, die tendenziell eher marginalisiert werden. Und dann müssen kluge Fragen gestellt werden und Fragen gestellt werden, die vielleicht im Alltag ein bisschen zu selten gestellt werden. Es müssen Dinge in Frage gestellt werden. Es muss gefragt werden, wie sieht denn eine Lebensform aus, die darauf ausgerichtet ist, das gute Leben für alle zu schützen und eben nicht nur für uns hier und heute, sondern überall auf der Welt, in Zukunft und eben auch vielleicht nicht für die nichtmenschliche Umwelt. Ja, all das sollte in solche Prozesse mit einfließen. Und da können Möglichkeiten sein. BürgerInnenräte, die es ja jetzt mehr und mehr gibt und die ja irgendwie überall in Mode zu sein scheinen, aber auch im ganz Kleinen, also in Familien, Freundeskreisen, auch im Rahmen von Seminaren, jetzt wie ich das mache, über politisches Engagement natürlich, aber ich glaube, das braucht gar nicht, also so gerade im Anfang von, wenn man soziale Veränderungen denkt, braucht es gar nicht unbedingt einen großen aufgezogenen Prozess, sondern vor allen Dingen, dass Fragen gestellt werden, wie, was heißt denn das gute Leben überhaupt?
In dem Zusammenhang würde ich gerne auch nochmal auf die Frage eingehen, vielleicht so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen, gibt es denn auch ein globales Ungleichgewicht, was diesen Aushandlungsprozess angeht oder was auch die Idee davon angeht, was Glück ausmacht oder den Stellenwert von Konsum? Das zum einen und zum zweiten, was sind denn Strukturen? Da denke ich jetzt an Parteien, die sich mit dem Begriff der Freiheit auseinandersetzen und ihn ja mehr oder weniger gut oder schlecht gebrauchen, oder auch Medien, die vielleicht eine Konsumgesellschaft oder auch ein Gegenwind, was vielleicht Verbote von der Politik angeht, die dort einen Gegenwind befeuern.
Ja. Also erstmal zu der Frage, welche Rolle der globale Norden dabei spielt. Also ich würde sagen, dass, ich meine, Kapitalismus hat mittlerweile die ganze Welt erreicht, so viel kann man, glaube ich, sagen. Aber trotzdem ist das, es kommt der Antrieb vor allen Dingen aus dem globalen Norden und der Zwang dazu, sich dem zu unterwerfen, auch ein Stück weit. Aus dem globalen Norden kommen die Stimmen, die hauptsächlich gehört werden. Es kommt auch ganz, ganz explizit ein Ungleichgewicht dadurch zustande, also ganz explizit im Sinne von sozioökonomischer Ungleichheit. Also ich glaube, 1% waren es, die etwa global 50% besitzen und 50%, die global etwa 1% besitzen. Und die 1% sitzen halt überwiegend im globalen Norden, während die 50% weit überwiegend im globalen Süden sitzen. Und das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Und gerade auch, wenn man über die Frage des guten Lebens nachdenkt, ist eine Perspektive, die ich total interessant finde, die aber, wenn man fokussiert bleibt auf den globalen Norden und Konsumstandards, die da gehalten werden und Wohlstand, der sich hart erarbeitet wurde über Generationen. Und ja, wenn man bei diesem Narrativ bleibt, dann blendet man die Stimmen von indigenen Personen auch einfach viel aus. Und gerade bei dem Thema kann man da einfach unfassbar viel lernen. Also ich lese gerade ein Buch auch von Robin Wall Kimmerer und ich staune jedes Mal, wenn ich das Buch in die Hand nehme, wie viel an diesem kulturellen Wissen einfach das wiedergibt, was wir in der Nachhaltigkeitsforschung immer und immer und immer und immer wieder lesen. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie lebenserhaltende Weltsichten da einfach das Normale sind. Und ich glaube, auch solche Perspektiven einfach stärker mit in solche Deliberationsprozesse reinzubringen, ist unheimlich wichtig, weil es einfach Perspektiven eröffnet, die, glaube ich, im globalen Norden oftmals einfach hinten rüberfallen.
Spannend. Kannst du den Namen der Autorin oder des Autors nochmal
Ja,
wiederholen, bitte?
Robin Wall Kimmerer heißt sie. Sie ist Biologin. Aber gleichzeitig, oder Ökologin, aber gleichzeitig ist sie eben auch, beschäftigt sie sich ganz viel mit indigener Geschichte und hat so aus diesem Interface zwischen Wissenschaft und indigener Kultur dieses Buch geschrieben, das heißt Braiding Sweetgrass. Also das kann ich sehr empfehlen.
Ah, okay. Ja, danke für die Empfehlung.
Und zu der zweiten Frage, welche Akteure den Freiheitsbegriff, der gerade so im Mainstream vorherrscht, diese Idee von greif nicht in meine Option ein, greif nicht in meine Privatsphäre ein, wer den weitertreibt. Also ich würde sagen, dadurch, dass es gerade der Mainstream-Begriff ist, sind es eigentlich die allermeisten Akteure, die den heutzutage benutzen. Also er findet sich in Parteiensprech wieder und ich glaube, es kommt auch im linkeren oder nachhaltigkeitsorientierteren Spektrum von Parteien seltener auf, dass dieser Mainstream-Freiheitsbegriff in Frage gestellt wird, auch weil es halt, ich denke mal, als politisch heikles Terrain gewertet wird, wo man eher denkt, so, okay, das lassen wir mal lieber. Hinterher laufen uns die WählerInnen damit weg. Genauso mit Medien, die sehr, sehr selten, vereinzelt, aber sehr selten darauf verweisen, dass Freiheit auch anders gedacht werden könnte. Ich würde aber sagen, dass gerade da ein erstes Zugangspotenzial liegt und gerade auch das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Parteien und Medien würde ja dafür sorgen, dass Parteien es früher oder später auch aus den Zeitungen, den Podcasts, dem Radio aufnehmen würden und vielleicht mehr darüber diskutieren würden, inwiefern das was ist, was mal betrachtet werden müsste.
Ja, nun du hast den Kapitalismus erwähnt und der Kapitalismus hat ja auch irgendwie geschafft, dass wir diese individuelle Freiheit eigentlich über die kollektive Freiheit, wenn ich es mal so nennen kann, stellen. Und dass unser Glück irgendwie mit Konsum zusammenhängen muss, ist ja auch irgendwie so ein Narrativ, was gesellschaftlich sich schon lange durchgesetzt hat an vielen Stellen. Und gleichzeitig ist es ja auch mit wirtschaftlichen Zielen stark verbunden. Also Wirtschaftswachstum wird als ein großes Ziel beschrieben. Es soll Oder es ist grundsätzlich oder es wird grundsätzlich als schädlich beschrieben, wenn die Wirtschaft nicht wächst oder sogar schrumpft. Und daran wird ja dann auch vielfach der Wohlstand eines Landes gemessen, wenn wir über das Bruttoinlandsprodukt nachdenken. Oder auch wenn der Human Development Index, der wird etwas anders berechnet, aber hat auch viel mit solchen Standards zu tun. Habt ihr euch in dem Seminar auch mit solchen Indexen beschäftigt und mit Alternativen dazu, wie Glück oder wie gutes Leben vielleicht auch anders auf einer nationalstaatlichen Ebene ermittelt werden kann?
Ja, wir haben uns vor allen Dingen mit den negativen Auswirkungen von BIP beschäftigt. Also das finde ich auch sehr einsichtig, dass das BIP bis heute so ein wichtiger und so ein großer Indikator ist, den man ja gefühlt mindestens einmal die Woche in den Nachrichten hört, wenn nicht häufiger, deutet für mich ein Stück weit darauf hin, dass das BIP irgendwie gleichgesetzt wird mit läuft alles gut. Und da habe ich mich dann irgendwann gefragt, und die Frage haben wir auch in dem Seminar thematisiert, ob nicht diese Frage, läuft eigentlich alles gut, nicht viel mehr an der Frage nach dem guten Leben orientiert sein sollte als an Wirtschaftswachstum. Zumal, was am BIP ja problematisch ist, dass er erstens selbst wichtige, selbst ökonomische Komponenten außer Acht lässt. Sowas wie zum Beispiel sterben hier gerade Arten aus. Und zweitens, dass gegebenenfalls durch Zerstörung der Umwelt das BIP auch steigen kann. Also, dass nach der Krise im Ahrtal, nach den Überflutungen, das BIP gestiegen ist dadurch, also, beziehungsweise, dass das der Wiederaufbau einen Beitrag geleistet hat dazu, dass zum Wirtschaftswachstum, das ist, finde ich, ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass das eigentlich nicht sein kann. Das hat sehr, sehr viel Leid für sehr viele Menschen gebracht. Und ich glaube, da ist sich, ich glaube, das kann man auch nicht anfechten. Ja, und da stellt sich die Frage, ob die Tage des BIPs als wichtigstem Indikator nicht eigentlich gezählt sind. Was eine Alternative dazu ist, ist das Bruttonationalglück, das aus Bhutan kommt. Also das ist ein qualitätsorientierter, weniger quantitäts-, sondern qualitätsorientierter alternativer Indikator für das gesamte Wohlergehen. Also so ein, es geht mehr um eine holistische Perspektive. Materieller Wohlstand kommt da auch mit rein, aber zum Beispiel auch psychisches Wohlbefinden einer Gemeinschaft. Die Idee kommt aus Bhutan, aber international orientieren sich mittlerweile mehrere Länder daran, darunter auch Island, Neuseeland, Schottland, Wales und in Australien gibt es eine ähnliche Initiative, glaube ich. Also das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wie man abrücken könnte davon, das BIP als zentralen Indikator zu sehen. Ich würde aber darüber hinaus auch sagen, dass es vielleicht falsch ist, oder also ich verstehe, dass ein Indikator Halt geben kann ein Stück weit und dass der messbare Ergebnisse liefern kann. Aber ich glaube, es rückt, also das stellt so ein bisschen die Debatte und das Gespräch darüber, was ist denn ein gutes Leben, was macht das aus, was brauchen wir dafür, was müssen wir ändern, stellt das so ein bisschen außerhalb des Fokus und wirkt so ein bisschen depolitisierend, würde ich sagen, vorsichtig formuliert. Beziehungsweise, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das gute Nationalglück als Indikator schlecht ist, das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass man sich nicht zu viel nur auf den Indikator verlassen sollte, sondern wirklich schauen sollte, wie kriegen wir die Debatten in Gang.
Ja, wie kriegen wir die Debatten in Gang? Das ist eine Frage. Und die zweite Frage ist auch, wie kann denn überhaupt so ein gesellschaftliches Umdenken auch stattfinden hin zu diesen Debatten? Also ich glaube, die Debatten können ein gesellschaftliches Umdenken erzeugen, aber wir brauchen ja auch schon irgendwie ein Umdenken, um überhaupt in diese Debatten zu kommen, würde ich jetzt mal behaupten. Wie kann das passieren? Wie bringen wir denn diese Debatten in Gang?
Ich würde sagen, einfach anfangen vor allen Dingen. Also, das ist echt das Schönste, was ich irgendwie aus dem Seminar bisher mitgenommen habe, dass ich das Gefühl habe, das bewegt die Studierenden. Ich habe jede Woche das Gefühl, dass sie da klüger, kritischer und irgendwie konstruktiver rausgehen und irgendwie ein bisschen anders auf die Welt schauen. Und also ich ziehe daraus die Hoffnung, dass, und das versuche ich auch immer wieder zu sagen, dass das in unterschiedliche Foren reingebracht wird, sei es eben Freundeskreis, sei es Familie, sei es in anderen Seminaren in der Uni, sei es in der Sportgruppe oder in größeren politischeren Kontexten, Engagement in der NGO, die eigentlich nicht unbedingt was damit zu tun hat oder sogar politisches Engagement. Also da setze ich ganz schön viel Hoffnung rein. Ich muss auch sagen, dass für mich jetzt, seit ich so selbst ein Seminar gebe, meine Idee von der Bedeutung von Lehre sich auch nochmal total verändert hat, weil ich immer selbst merke, wie ich reingehe und von Anfang an so darauf aus bin, dass sie am Ende klüger und kritischer rausgehen.
Eine andere Frage, vielleicht ein bisschen weg von der individuellen Ebene, ist vielleicht auch, was müsste sich dann vielleicht auch auf mit Blick auf supranationale Organe ändern oder auch, also sei es jetzt die UN oder EU oder die COP, was jetzt weg von der individuellen Ebene geht, sondern vielleicht eher Entscheidungen auf einer größeren Bühne betrifft, wie den Ausstieg aus fossilen Energien oder so. Hast du da Ideen und Ansätze, was sich da ändern könnte?
Also, was ich mir vor allem das ist jetzt nicht supranational, aber vor allem bei der deutschen Politik oft denke, ist, wie Wandel so ein bisschen versucht wird. Also jetzt in den letzten Jahren hat man es vor allen Dingen dolle gemerkt, wo auch die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher wurden und die Rufe nach einer Transformation, nach einer grünen Transformation immer lauter wurden, wie die Politik so versucht hat, das abzufedern ein Stück weit und nicht zu viel Transformation zuzumuten. Und da würde ich sagen, sowohl für Deutschland als auch, und dann schlage ich wieder den Bogen zu supranationalen Institutionen, eigentlich für alle politischen Organe, dass dieser Wandel halt sowieso passiert. Also wir stecken ja mitten in der Klimakrise, wir stecken mitten in dem Biodiversitätsverlust, wir stecken auch mittendrin in sozialen Krisen. Also Wandel passiert so oder so. Wenn er nicht von uns ausgeht, dann zwingen uns ökologische Bedingungen oder soziale Bedingungen aus verschiedenen Komponenten heraus dazu. Und wir können das auch in die Hand nehmen, wir können das auch ein Stück weit gestalten. Und das heißt vielleicht, dass jetzt gerade in der EU nicht immer alles auf Konsens ausgerichtet sein muss und nicht immer unbedingt jeder mit ins Boot geholt werden muss, sondern die wichtigen, vor allem die marginalisierten, also wichtig war jetzt nicht gemeint im Sinne von die mächtigen Stimmen, sondern vor allem die Stimmen, die zu selten beteiligt werden, dass man die vor allen Dingen beteiligt und dann in Gang kommt und sagt, okay, wir suchen vielleicht jetzt auch erstmal nach zweitbesten Lösungen, aber wir suchen nach Lösungen und versuchen aktiv Transformationen zu gestalten und sie mit AkteurInnen aus der Zivilgesellschaft gemeinsam zu gestalten, nicht immer nur zu versuchen, zwischen Staaten irgendwie einen Konsens herzustellen, der dann am Ende ja ein fauler Kompromiss irgendwo ist.
Das ist ja eine ziemliche Gratwanderung, wenn ich mir das so vorstelle. Du sagst einerseits die marginalisierten Gruppen ins Boot holen und natürlich hören und nicht den Mächtigen das Spielfeld überlassen sozusagen und gleichzeitig aber auch eben einzugestehen, dass vielleicht nicht alle und da sind ja insbesondere auch die großen Interessenstreiber, sage ich, denke ich mal, mit gemeint, dass halt nicht alle mitgenommen werden müssen in solchen Entscheidungen, die für gesamtgesellschaftlich förderlich für die Transformation, für die sozial-ökologische Transformation gedacht werden. Was gibt es da für Ansätze, diese Gratwanderung hinzubekommen, ohne in die Extreme abzudriften? Weil ich mir gut vorstellen kann, dass ja diese die Gratwanderung, ich mir fällt gerade kein besserer Begriff ein. Aber wie kriegt man das hin?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Feld, weil es auch, ich meine, ja, soziale, ökologische Transformation bedeutet auch, dass Menschen, die vorher im Tagebau gearbeitet haben, dass sie auf jeden Fall danach auch weiterhin Aussicht auf ein gutes Leben haben, auch wenn wir eine soziale, ökologische Transformation machen. Also so, das darf es auf gar keinen Fall heißen. Und ich glaube, wie man solche Debatten in eine Richtung lenken kann, die eben genau daran interessiert ist, dass wir das gute Leben für alle sicherstellen, dass wir das Gemeinwohl für alle sicherstellen und auch da wieder in einem erweiterten Sinn, also sowohl räumlich als auch zeitlich auf zukünftige Generationen bezogen. Was da aus meiner Perspektive sehr helfen kann, ist der Frame, den man setzt. Also wenn man bewusst sagt, es geht uns nicht darum, dass wir jetzt euch überfordern mit Veränderungen, sondern wir wollen versuchen, mit diesen Krisen, die uns die Umwelt aufgibt, ein Stück weit mitzugehen und die bewusst zu gestalten und das Beste herauszuholen, uns an die Voraussetzungen anzupassen und dabei bewusst, wie gesagt, das gute Leben für die Gesellschaft zu gestalten. Also wie man diesen Frame einerseits setzen könnte, wäre, dass man sagt, was heißt das gute Leben? Aber man könnte auch noch ein bisschen tiefer gehen und sagen, was sind Fähigkeiten oder was sind Bedürfnisse, die Menschen vereinen? Was ist das? Was müssen wir alle ausbilden? Also, wovon ich hier gerade spreche, sind objektive Ansätze in der Philosophie zum guten Leben. Da unterscheidet man zwischen subjektiven und objektiven Ansätzen. Und subjektive Ansätze, sowas wie zum Beispiel Hedonismus, der an Lust orientiert ist, was bringt am meisten Lust? Subjektive Ansätze sind nicht per se unwichtig, das auf gar keinen Fall, weil auch individuelles Aufblühen und eigene Freiheit im Sinne von eigener Entscheidung und Autonomie nicht vernachlässigt werden darf. Aber was objektive Ansätze so mit in die Debatte reinbringen, sind eben diese Begriffe von Fähigkeiten, Bedürfnissen, was vereint uns Menschen allesamt, was ist für uns alle wichtig, was müssen wir alle entwickeln, was müssen wir alle befriedigen, damit es uns gut geht und damit wir überhaupt in der Lage sind, ein gutes Leben zu führen. Und ich glaube, dass man, wenn man diesen Frame setzt, eben nicht den Katastrophenframe, sondern den, wir gestalten bewusst eine am Gemeinwohl orientierte, konstruktive Gesellschaft, dann kann das schon einiges machen.
Ja, ich glaube, das ist mit so einer der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, vor allen Dingen das global umzusetzen, damit wir die Kurve nochmal halbwegs kratzen, und ja, unsere Lebensgrundlage sichern können und ja, letztendlich glücklich sind. Ja, vielen Dank schon mal, Lea. Rebecca, hast du noch eine Frage an Lea?
Ja, ich würde da nochmal gerne aufgreifen, das, was du als letztes gesagt hast, weil das ja die große Frage auch ist, wenn wir uns nochmal so die medialen Debatten anschauen. Da wird ja sehr viel überzeichnet manchmal auch und es geht sehr schnell auch in Fragen von Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, also das gute Leben kann ja jeder für sich, jede für sich irgendwie definieren. Und diese Definitionen können sehr unterschiedlich sein und können auch unterschiedliche Auswirkungen auf, ich sag mal so, das kann man das sagen, dieses gesamtgesellschaftliche gute Leben haben. Und im Endeffekt ist aber ja das, warum die Emotionen da an vielen Stellen so hochschlagen, ja auch vielfach das, dass sich Menschen ungerecht behandelt fühlen. Und diese Frage oder die Wahrnehmung ist ja häufig viel entscheidender dafür, wie Menschen handeln, also wie sie wählen, wie sie sich in Debatten einbringen, wie sie sich gesamtgesellschaftlich verhalten. Da ist die Wahrnehmung ja manchmal wichtiger als, sag ich mal, wenn wir jetzt faktisch das mal messen würden, wenn man es überhaupt messen könnte. Also diese Frage danach, wie können wir eigentlich Wahrnehmung schärfen im Hinblick auf Gerechtigkeit. Jetzt vielleicht auch erstmal nur in der deutschen Gesellschaft betrachtet. Also global ist es, glaube ich, noch mal schwieriger. Aber wenn wir jetzt mal uns auf Deutschland beschränken würden und so, weil, also ich komme darauf, weil wir ja auch hier in diesem Podcast immer gerne über Friedenspotenziale sprechen wollen. Und ich glaube, um jetzt vom guten Leben zu Friedenspotenzialen zu kommen, ist Gerechtigkeit, glaube ich, Gerechtigkeit oder wahrgenommene Gerechtigkeit ein wichtiger Punkt, den wir uns vielleicht nochmal anschauen könnten. Hast du da Gedanken zu?
Ich glaube, was auch in der deutschen Gesellschaft erstmal wichtig ist, ist so zum Beispiel, wenn wir über ein Heizungsgesetz debattieren und dann von Ungerechtigkeit sprechen, dass Gerechtigkeit, auch wenn wir uns nur auf Deutschland beschränken, irgendwie größer gedacht werden muss. Wenn es um die Heizung geht, jetzt zum Beispiel. Und es geht nicht um, also weil ich simplifiziere das jetzt, es kann natürlich auch sein, dass eine Heizung auszutauschen, eine große Herausforderung ist, finanziell gesehen. Und dafür muss es Maßnahmen geben. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass auch wenn wir hier über sowas sprechen, mit gedacht werden sollte, und da können wir jetzt nochmal die Medien ein Stück weit in die Pflicht rufen, dass es auch in der Zukunft Generationen geben wird, die diesen Planeten brauchen, dass es auch in anderen Orten auf dieser Welt Menschen gibt, die schon heute darunter leiden, dass Ressourcen immer knapper werden, dass Wetterextreme immer mehr zunehmen, dass es Tiere gibt, die immer weiter aussterben aus unterschiedlichen Gründen, aber viele haben mit Krise, mit Ozeanversauerung oder auch mit Wirtschaftswachstum zu tun. Und die Frage der Gerechtigkeit herunter, mir wird diktiert, eine Heizung auszutauschen, finde ich zu einfach. Vor allem, wenn man versucht, über das gute Leben für alle nachzudenken.
Ich gehe da total mit, aber ich frage mich halt schon, wie wir diesen Diskurs denn dann anregen können, weil wir sind nun mal in dieser Situation, wo genau die Vereinfachung der Probleme und auch die Vereinfachung der Lösungen und ja auch politisch vielleicht jetzt nicht die großen Bretter, wie heißt das? Die großen Bretter genagelt,
Gebohrt. Gebohrt.
gebohrt, genau so heißt es. Nicht genagelt werden, sondern tatsächlich ja auch Maßnahmen an kleiner Stelle jetzt angedacht werden, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, ja, vielleicht brauchst halt auch einfach mal den großen Wurf von dem Reduzieren von klimaschädlichen Subventionen zum Beispiel. Und
Ja.
zwar auf großer Skala und nicht, dass es einzelne kleinere Bevölkerungsgruppen betrifft. Und ich glaube, an der Stelle sind wir gerade nicht. Und an der Stelle kann ich auch verstehen, dass das Gerechtigkeitsempfinden da verletzt wird. Und ja, ich glaube, solche Räume irgendwie zu schaffen, wo so ein Diskurs stattfinden kann, auch darüber, wie denn Gesellschaft eigentlich solche Debatten auch prägen kann. Ich glaube, das wäre wichtig.
Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie wichtig wäre für unsere Gesellschaft, wenn Leute besser spüren könnten oder eher ein Gefühl dafür bekommen, was für Privilegien sie besitzen, um besser reflektieren zu können, wie es anderen Menschen geht, um sozialen Ausgleich zu schaffen. Und ja, letztendlich, ja, kommt es auch auf die Parteien an, die gewählt werden. Ich finde zum Beispiel, Lea, du, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber am Ende deines Seminars arbeitest du ja auch mit einem Forum, Begegnung und Austausch und ja, Dialog führen, Kommunikation, sich kennenlernen, andere Lebensrealitäten kennenlernen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Genau, was hast du denn geplant zum Ende deines Seminars? Also ich finde, das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Ansatz, der friedensstiftend ist, Dialog und Austausch.
Ja, also was ich geplant habe, ist quasi die Weiterführung von dem, was ich eben erwähnt habe, was ich in meiner Bachelorarbeit in so einer kleinen Fokusgruppe gemacht habe, in jetzt einem etwas größeren Rahmen. Es geht quasi darum, einfach in dem Seminar die Frage zu stellen, was heißt denn das gute Leben? Und zu schauen, wir haben über viele Dinge, über die wir hier gesprochen haben, in dem Seminar ja auch gesprochen, über sowas wie mentale Grenzen, Ungleichheit, Wirtschaftswachstum und seine Auswirkungen über unterschiedliche Ansätze zum guten Leben. Und dann ist der Versuch quasi durch so ein kleines deliberatives Forum die Gedanken und Reflexionen noch mal mehr in Gang zu bringen, auch durch eben diesen Austausch und dann zu schauen, wie verändert sich das eigentlich? Kommen wir am Ende vielleicht raus bei der Vorstellung vom guten Leben, wir sagen, was ein Punkt, wo wir weiter drüber streiten. Und das ist auch wichtig, dass wir weiter darüber streiten. Also da ist der Versuch, so einen kleinen Dialog zu starten. Das Format von BürgerInnenforen, Citizen Assemblies, BürgerInnenräten, welchen Begriff man jetzt benutzen will, sehr überzeugend finde und so aus meiner Perspektive persönlich sehr daran glaube, dass das ist, was zum einen gesellschaftliche Veränderungen mehr anstoßen kann und zum anderen deutlich akzeptabler auch gestalten kann. Also auch wenn man aus so einer Perspektive von deskriptiver Repräsentation denkt, dass da eben Menschen, also dass der Bevölkerung mehr oder weniger versucht wird, einen Spiegel vorzuhalten und dass sich alle Menschen in irgendeiner Form darin wiederfinden können. Das ist ja das Ideal. Und dass bewusster politischer Gestaltung mit klugen, konstruktiven, positiven Frames ein sehr, sehr, sehr gutes und wichtiges, eigentlich mehr als Begleitinstrument sein müsste für eine sozial-ökologische Transformation.
Ja, vielen Dank, Lea. Auf jeden Fall schon mal ganz viel Erfolg für dein weiteres Seminar und das Forum oder die Foren, die du jetzt noch planst, dort zu machen. Ich würde sagen, wir kommen.
Dankeschön.
Ich würde sagen, wir kommen zum Ende unserer Aufnahme. Das Audio war jetzt in den letzten Minuten auch relativ schlecht. Ich hoffe, dass unsere Zuhörenden trotzdem alles soweit mitverfolgen konnten. Ein paar letzte Worte, Lea. Gibt es noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Vielleicht eine positive Erkenntnis noch aus deinem Seminar oder irgendwas anderes, was du jetzt zum Jahresende noch an unsere Zuhörenden mitgeben möchtest?
Ich würde sagen, stellt einfach überall die Frage, stellt euch selbst die Frage und stellt an Menschen in eurem Umfeld, in allen möglichen Orten, Foren, was auch immer, die Frage, was heißt denn das gute Leben eigentlich? Was ist das wirklich? Was ist wirklich wichtig für unser gutes Leben? Und ich glaube, wenn wir alle diese Frage stellen und darüber ins Gespräch kommen, dann kommen wir schon ein ganzes Stück weiter.
Das ist doch ein guter Icebreaker fürs Abendessen an Weihnachten bei der Familie.
Ja,
Aber friedlich bleiben, bitte.
oder?
Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, Lea. Schön, dass du da warst und für die Reflexion und für ja auch einen positiven Ausblick, den wir in dieser Folge machen konnten.
Dankeschön an euch. Das hat großen
Das freut uns.
Uns ebenso. Das freut uns, genau. Also dann. Habt schöne Feiertage, einen schönen Rutsch ins neue Jahr, darf man, glaube ich, zu dieser Zeit, wo wir jetzt aufnehmen, auch schon wünschen, so kurz vor Weihnachten. Und ja, habt einen schönen Rutsch und auch an unsere Zuhörenden, gehabt euch wohl und wir hören uns im nächsten Jahr in alter und neuer Frische wieder. Macht's gut!
Macht's gut. Tschüss.